2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 16. Januar 2024. Mein Name ist Michael und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und eine erfolgreiche Rückrunde. Gerade war gefühlt noch Weihnachten, da steht auch schon das erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Dazu begrüßen wir am Samstag um 13 Uhr die Roten Teufel aus Kaiserslautern am Millerntor. Und auch Matthias wird dann in Hamburg sein. Eine neue Stimme hier in den VDS-NDS-Gesprächen. Moin, Matthias.
Moin. Wobei man hier ja eher jetzt guten Abend sagen würde, aber...
Ich sag klassisch guten Abend, ja. Wir sagen ja immer Moin. Guten Abend
oder Hi oder Hallo.
Ja, ja genau. Ja. Wir machen uns das einfach und sagen einfach immer Moin. hier in dem Fall natürlich nicht der Morgen gemeint, sondern das Gute sozusagen. Matthias, du bist zum ersten Mal hier beim Millerntor zu Gast. Ich würde dich gerne einmal bitten, dass du dich unserer Hörerschaft vorstellst. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der FCK und nicht vielleicht, sagen wir, Waldhof Mannheim vielleicht?
Oh, da, wirklich gutes und interessantes Intro, aber bevor ich mich vorstelle, würde ich gerne kurz auf das heutige Ereignis eingehen wollen, den Tod von Kai Bernstein. Ich glaube, das hat uns alle wirklich geschockt und ich liebe Fußball, aber an solchen Tagen wird Fußball, glaube ich, auch immer ein bisschen zur Nebensache. Und an der Stelle auch von meiner Seite aus wirklich an die Familie, an die Freunde, an die Herthaner wirklich mein Beileid und ein trauriger Tag, aber letztendlich müssen wir trotzdem, glaube ich, weiter nach vorne schauen.
Hat mich auch geschockt heute, als ich das gehört habe, dass, ja, wenn jemand so in der Blüte seines Lebens ist und dann herausgerissen wird, ist das schon immer so ein kleiner Schock auf jeden Fall. Und wir sprachen ja auch schon im Vorgespräch drüber, es war so der erste Ultra, der dann halt Präsident geworden ist, ne?
Absolut, absolut. Aber um deine Fragen trotzdem zu beantworten, mein Name ist Matthias, bin 53 Jahre alt, geboren in Kaiserslautern, also echter lauterer Bub, wie man bei uns sagen würde, wohne aber seit jetzt mehr als 30 Jahren aus beruflichen Gründen in Wiesbaden im Rhein-Main-Gebiet. Das wird klar, warum ich im Rhein-Main-Gebiet lebe, wenn ich jetzt sage, was mache ich so in meinem Leben, also außer den privaten Dingen jetzt wie Fußball. Ich bin Betriebsratsvorsitzender bei einem großen Unternehmen in der Finanzbranche und von der Seite aus, die Finanzbranche hat ja ihren Hauptsitz in Frankfurt und aus diesem Gesichtspunkt war es vor über 30 Jahren dann auch an der Zeit gewesen, aus der schönen Pfalz wegzugehen, wobei meine Heimat bleibt trotzdem immer die Pfalz. Warum der FCK? Letztendlich, ich bin dort geboren, bin dort auch zur Schule gegangen. Ich bin in direkter Umgebung von Kaiserslautern aufgewachsen, auch in einer Familie, die FCK geprägt ist und immer noch, also heute auch noch ist. Ich stamme ursprünglich aus einem Ort, der nennt sich Rodenbach. Kennt man vielleicht, wenn man Fußball, also wirklich ganz tief im Fußball drin ist, kennt man es vielleicht, weil das ist auch der Heimatort von Hans-Peter Briegel. Und das war auch ein Idol meiner Kindheit gewesen, weil er war im gleichen Fußballverein wie ich gewesen und ist ja dann von dem Dorfclub dann zum FCK, dann Nationalspieler geworden etc. Und das hat natürlich auch ein Stück weit geprägt. Und ich kannte die Familie Briegel auch recht gut, habe mit dem Bruder sogar in Kaiserslautern mal zusammengearbeitet gehabt. Also es war eine prägende Zeit und das wird man einfach nicht mehr los. Dann.
Ja, Hans-Peter Briegel, auch unter seinem Straßennamen Die Walz von der Pfalz.
Richtig.
Bekannt, genau. Richtig?
Genau, ja. Absolut richtig, genau.
Ja, ja, super. Also genau, man kann schon mal raushören, sehr ortsverbunden zum FCK und gehst auch schon richtig lange dorthin, ne?
Ja, habe jetzt schon über 30 Jahre Dauerkarte meine erste eigene Dauerkarte mit 18, also hatte ja vorhin gesagt, 53 bin ich jetzt, 35 Jahre mit einer ganz kurzen Unterbrechung auch immer Dauerkarte gehabt, anfangs in der berühmt-berüchtigten Westkurve, dann längere Zeit auch mal auf der Nordtribüne, aber da ist es mir dann irgendwie zu langweilig geworden und jetzt habe ich zwar einen Sitzplatz, aber auch wieder in der Westtribüne und ich genieße das wirklich und ich habe auch das ganz, ganz große Glück, dass meine Frau genauso fußballverrückt ist wie ich. Hat auch schon seit über 30 Jahren Dauerkarte und seit dieser Saison haben wir auch beide eine Auswärtsdauerkarte. Also wir versuchen, wenn es irgendwie geht, jedes Spiel dann auch mitzunehmen.
Genau, wollte ich nochmal anmerken, ihr seid quasi Allesfahrer, ihr als Ehepaar. Und da im Vorgespräch habe ich dann auch mitbekommen, dass ihr genau wie beim FC St. Pauli halt auch Auswärtsdauerkarten verkauft. Ne? Ich glaube, bei uns sind es 350, bei euch 700 oder so, ne?
Genau, das ist mein Kenntnisstand, 700 und wir sind zwei Glückliche davon, weil es ist nicht unbedingt einfach, Auswärtskarten generell zu bekommen. Also wenn man alleine mal sieht, dass das Ticketkontingent für St. Pauli, 3000 Tickets ja ungefähr innerhalb von 7 Minuten, so wie ich gehört habe, weg war. Und die Auswärtskarten für das DFB-Pokalspiel in Berlin, 8.500 auch innerhalb von einer Viertelstunde weg waren. Daran kann man sehen, dass es nicht ganz so einfach ist, Karten zu bekommen und dass das eigentlich schon fast wie so eine Art Währung ist mittlerweile.
Ja. Sind bei euch gerade schnell ausverkauft Wochen? Also ihr habt ja noch Elversberg, spielt ihr in Elversberg, ne, zu Hause gegen Schalke. Das war alles rumsbums genau. Schnell ausverkauft. Ne? Und natürlich auch das Pokalspiel bei Hertha. Ne?
Genau, absolut.
Ja, wie schwierig ist es denn eine Auswärtsdauerkarte zu bekommen? So ist ja auch nicht viel, 700 Stück. Ne?
Also für mich war es so ein bisschen der Eindruck gewesen, als würden die vererbt werden. Nein, ich habe die nicht von meinen Eltern geerbt, sondern Freunde von uns hatten die ganze Zeit Auswärtsdauerkarte gehabt, aber aus beruflichen Gründen war das dort nicht mehr so in dem Maße möglich gewesen. Und dann hat das Paar, was eine Auswärtsdauerkarte schon hatte, uns die praktisch dann überschrieben. Und von der Seite aus sind wir in dieser Saison in der glücklichen Situation, dass wir uns nicht um Tickets bemühen müssen, sondern wir kriegen sie automatisch zugeschickt.
Ja, okay. Ja, früher gab es ja bei St. Pauli auch dieses Überschreiben der Dauerkarten für zu Hause, also am Millerntor. Das wurde ja mal vor etlicher Zeit geändert. Also dieses Vererben gibt es halt bei uns nicht mehr. Ding Dong, Werbung. Ja, wir sind mitten im Januar, der Monat der guten Vorsätze. Einige von euch trinken zum Beispiel im Januar keinen Alkohol und haben sich dem Dry January angeschlossen. Gut, dass unser Partner die Kevida Kreativbrauerei in seinem Sortiment auch dafür genau das Passende für euch hat. Ihr könnt leckeres Bier trinken, könnt den Alkohol weglassen, müsst aber nicht auf den tollen Geschmack von Kevida verzichten. Ganze 3 alkoholfreie Biere gibt es bei Kevida. Als da wären das Übernormal 0, kurz UNN, ein IPA, ja, quasi der alkoholfreie Klassiker im Sortiment von Kevida. Oder das Coconut Grove, ein alkoholfreies Hazy Pale Ale. Und nicht zu vergessen, wer von euch auf Kaffee und Koffein steht, der Roadrunner. Alle 3 haben schon diverse Awards in Bierwettbewerben gewonnen. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers! Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Hinrunde ist vorbei. Zweite Saison nach Aufstieg bei euch, letzte Saison 9. geworden. Wie waren deine Erwartungen vor der Saison? Wie ist für dich die Hinrunde gelaufen?
Die Erwartungen vor der Saison, wenn wir wieder 9. werden würden, hätte ich es sofort unterschrieben. Wie war die Hinrunde jetzt gewesen? Ich glaube, wie eine Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt in der Hinsicht, die ersten beiden Spiele haben wir ja verloren gehabt. Das erste Spiel ja direkt gegen St. Pauli. Ich glaube, da waren wir noch wirklich von der Leistung her ordentlich gewesen und haben durch individuelle Fehler verloren. Genauso auf Schalke, wo wir 3-0 zwar verloren haben, aber irgendwie gefühlt mit 2 roten Karten, mit 9 Mann eigentlich spielerisch nahezu besser waren als Schalke. Und dann haben die, ich sag mal, ganz verrückten Wochen angefangen, wo wir, glaube ich, 7 Spiele am Stück nicht verloren hatten.
Ihr habt ja eine Serie gehabt, ne?
Das war wirklich Betze pur dann auch gewesen. Es waren oft auch Spiele dabei, wo wir nicht besser waren, sondern eher spielerisch unterlegen, mit deutlich weniger Ballbesitz, deutlich weniger Laufleistung, aber trotzdem irgendwie immer den Lucky Punch hatten, zum Beispiel gegen Elversberg, wo wir ja zurückgelegen hatten und dann noch gewonnen haben, oder ich nenne es jetzt mal, wo die Ache-Wochen dann auch waren, wo Ragnar Ache ja einen Treffer nach dem anderen markieren konnte. Das war wirklich begeisternd und wir haben in einzelnen Spielen auch echt gezeigt, was die Mannschaft zu leisten vermag. Also gerade so Spiele wie gegen Nürnberg oder auch gegen Rostock, glaube ich, waren sehr, sehr gute Spiele auch von uns gewesen. Und da zeigt man, dass in der Mannschaft wirklich Potenzial drin ist, bis das ominöse Spiel in Düsseldorf kam.
Da kann man schon mal spoilern, da habt ihr 3-0 zur Halbzeit geführt und dann am Ende 4-3 verloren, ne?
Ja, das, glaube ich, erlebt man nicht so häufig. In dem Moment wäre ich gerne auf Düsseldorfer Seite gewesen, weil das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man 3-0 hinten liegt und dann noch 4-3 gewinnt. Für uns war das, glaube ich, auch so ein bisschen die Kehrtwende, so ein bisschen, wo dann die Angst auch so ein Stück weit eingekehrt ist. Düsseldorf war natürlich auch ein Spiel gewesen, was Ragnar Ache, ich sag mal, doppelt ja auch betroffen hatte. Zum einen der, ich sag mal, Flaschenwurf, den er an den Kopf bekommen hatte, wobei ich an der Stelle eins betonen möchte, das war meines Erachtens nicht der Grund dafür, warum wir dann verloren haben am Schluss. Aber an der Stelle sei es vielleicht aber auch gesagt, die Woche ist ja bekannt gegeben worden, was die Strafe für diesen Flaschenwurf war, nämlich eine Strafe von, glaube ich, 10.000 Euro, finde ich überaus lächerlich, wenn man sieht, wie die Strafen für Pyrotechnik oder Ähnliches sind und dann, wenn man ja quasi eine Körperverletzung begeht, nur 10.000 Euro als Verein bezahlen muss. Echt fragwürdig, aber gut, das ist ein anderes Thema, wo man, glaube ich, eine Stunde alleine drüber reden könnte.
Ja, und wir werden nachher nochmal über Ragnar Ache sprechen, weil der ja schon sehr, sehr verknüpft ist, mit euren Höhenflug, mit dieser Serie, aber genauso, weil er nicht mehr da war und verletzt war, dann die letzten 8 Punktspiele, die ihr ja nicht gewonnen habt, mal abgesehen jetzt, dass ihr zwischendurch den Pokal, also in Nürnberg habt ihr 2-0 gewonnen, ne?
Genau. Dann kam ja das Heimspiel gegen, soweit ich das aus euren Podcast schon gehört habe, gegen den Verein aus der Vorstadt.
Ja, kann man gut nehmen als Name, ist okay.
Wo wir ja, ich sag mal, 1-0 hinten gelegen hatten, 3-1 dann geführt hatten und dann durch einen, ich sag mal, kapitalen Torwartfehler 3-3 noch, ich sag mal, 3-3 verloren haben. So war das Gefühl.
Da habe ich mich auch sehr geärgert.
Wobei ich an der Stelle aber auch sagen möchte, Julian Kral hat uns vorher schon einige Punkte gerettet gehabt. Also ein junger Torwart, glaube ich, mit großer Perspektive. Aber
ja, hat Lute abgelöst diese Saison und hat dann halt auch bis auf 2 Spieler, ich glaube, die ersten beiden Spiele hat Lute noch gemacht und dann ist er reingekommen und gilt da auch als sicherer Rückhalt bei euch, ne?
Ja, absolut. Und die Spiele danach, da würde ich eigentlich lieber den Mantel des Schweigens rüberlegen, waren teilweise echt sehr schwache Leistungen. Für mich besonders erschreckend war das Auswärtsspiel in Magdeburg und das Auswärtsspiel in Braunschweig. Und wenn man nach Magdeburg fährt, ist es bitterkalt und dann noch so praktisch eine Leistung von der Mannschaft sieht, die man liebt, das tut schon weh und ist auch allen Fans, die dabei waren, echt eine, ich habe es persönlich, ich sag mal, schon ein bisschen als Frechheit empfunden, weil das war schon nah an der Arbeitsverweigerung dran. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und von der Seite aus hoffen wir mal, dass es in der Rückrunde besser wird.
Ja, okay. Es gab ja noch zwischendurch einen Trainerwechsel. Also auf diese Negativserie wurde ja reagiert. Für mich ein bisschen überraschend tatsächlich, weil ihr tabellarisch gar nicht so schlecht dagestanden habt. Aber Ende November wurde dann halt Dirk Schuster abgelöst und wenig später kam dann Dimitros Gramotzes, auch bekannt als Spieler hier in der Vorstadt und bei euch ja auch als Spieler. Und vielleicht da mal kurz, was waren denn so die Defizite von Dirk Schuster deiner Meinung nach und was ist vielleicht, was macht jetzt Gramotzes dann auch anders vielleicht?
Gut, Schuster wurde ja vorgeworfen und das habe ich persönlich auch so gesehen, dass sich die Mannschaft eigentlich im spielerischen Bereich nicht mehr weiterentwickelt hatte. Es war auch so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass er so seine Lieblingsspieler hatte und andere Spieler, die auch ein wirklich hohes Potenzial haben, wie jetzt zum Beispiel Philipp Clement, glaube unbestritten technisch einer der versiertesten Spieler auch in der zweiten Liga, hat sich ja nur noch auf der Bank wiedergefunden. Und das war schon, ich sag mal, schwer zu verstehen gewesen. Und auf der anderen Seite muss man schon sagen, Schuster war ein absoluter Fußballfachmann. Das hat man in Pressekonferenzen gemerkt. Und jetzt komme ich wieder zu einem Punkt, der mich jedes Mal irritiert hat, nämlich wäre ich Spieler gewesen vom 1. FC Kaiserslautern, hätte ich nach jeder Pressekonferenz, die Schuster gegeben hat, Angst gehabt. Nämlich Angst vor der Mannschaft. Angst vor dem Gegner. Weil er den Gegner so irgendwie gefühlt stark geredet hat, dass es schwer, also für die Fans schwer nachvollziehbar war.
Ja, da muss man eigentlich auch mal so ein bisschen so das Mittelmaß finden, glaube ich. Aber absolut, wenn du sagst, ja. Das war bei ihm ein bisschen drüber, okay.
Ja, Kramotzis wirkt für mich jetzt auf den ersten Eindruck empathischer. Er wirkt etwas mehr mit im Spiel dabei, also auch an der Seitenlinie. Aber auf der anderen Seite, sage ich aber auch ganz offen, habe ich schon eine gewisse Skepsis, ob er die Mannschaft zum einen stabilisieren und dann auch weiterentwickeln kann. Also
wird ja auch durchaus kritisch gesehen, dass der Prozess absolut ein bisschen länger gedauert hat, als der Trainer würde, was eher für eine 1B oder 1C-Variante sprechen oder Lösung.
Das sagt zumindest die Presse, das wird man von Thomas Hengen wahrscheinlich nie hören. Aber
auf gar keinen Fall.
Ist auch richtig so. Aber den Eindruck könnte man durchaus haben, ja.
Okay, genau. Thomas Hengen, euer Vorstand Sport, ne?
Ja, unser Geschäftsführer von der KGaA ist es. Also jetzt nicht nur Geschäftsführer Sport, sondern
komplett Geschäftsführer. Bisschen mehr.
Und ist für uns auch so ein bisschen, ich sag mal, der Godfather. er wird auch so ein bisschen süffisant Don Hengen genannt. Weil er wirklich bisher zumindest bei den allermeisten Transfers goldrichtig auch gelegen hatte. Also ja, und von der Seite aus, da haben wir ja auch in der Winterpause einige davon. Hoffen wir mal, dass es dann auch funktioniert.
Genau, das wäre auch so mein nächster Punkt. Don Hengen hat ordentlich zugeschlagen. Ja. Und zwar auch ja schon im November mit der Verpflichtung von Almami Touré, den ich jetzt mal einfach nochmal mit dazu nehme zu den 5 Zugängen, die ihr in der Winterpause bekommen habt. Also der ist im November schon gekommen, weil er vereinslos war. Ansonsten habt ihr 2 Stürmer geholt, was Sinn ergibt, wenn wir gleich über die Abgänge reden. Das ist einmal Stojkovic, von Darmstadt ist der ausgeliehen, ne?
Ja.
Und einmal Dixon Abiyama, der dann auch ein bisschen bekannter ist, von Fürth. Ja. Und ansonsten habt ihr noch geholt Frank Ronstadt als rechten Verteidiger von Darmstadt und kürzlich erst vor ein paar Tagen Philipp Karloc, wird das ausgesprochen, genau, wahrscheinlich. Defensives Barnik Mittelfeld Ostrau. Von Barnik Ostrau. Genau. Und dann habt ihr noch Bamwaka Simakala, auch relativ bekannt in der zweiten Liga, also mir jedenfalls, von Holstein Kiel ausgeliehen. Das sind so die 6 und damit habt ihr auch am meisten zugeschlagen in der Winterpause. Die anderen haben eher dosiert eingekauft. Um zu erklären, warum ihr da so viele habt und auch 2 Stürmer, muss man natürlich erstmal als erstes drüber reden, welche Stürmer ihr abgegeben habt. Und das sind ja nicht irgendwelche, sondern das ist jemand mit einem Lautre-Tattoo auf dem Arm, einmal Terence Boyd. Und einmal Lex Tiger-Lominger, der nach Osnabrück ausgeliehen worden ist. Terence Boyd natürlich ein bisschen Schärfe drin, weil er direkt zum Lokalrivalen zu Waldhof Mannheim gegangen ist. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also unabhängig davon, was wir eh schon aus den Medien wissen.
Also erstmal, du wirst von meiner Seite aus kein schlechtes Wort über Terence Boyd hören. Weil Terence Boyd 2 Jahre jetzt bei uns war und ich selten einen Spieler erlebt habe, der so schnell auch zu einer Identifikationsfigur geworden ist. Umso schmerzlicher ist es jetzt natürlich, dass er gerade zu Waldhof Mannheim geht, einem unserer Erzrivalen. Das tut weh, Aber ich kann es Terence Boyd trotzdem nicht krumm nehmen, weil er hatte letztendlich in der Hinrunde schon durch die, ich sag mal, sehr, sehr guten Leistungen, die Ragnar Ache ja gebracht hatte, wirklich das Nachsehen gehabt. Man hat auch in der Hinrunde so ein Stück weit das, den Eindruck gehabt, dass ihn das Glück ein bisschen verlassen hat und dass er möglicherweise auch, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, an die Leistungsgrenzen in der zweiten Liga auch ein Stück weit gestoßen ist. Und da er wohl ja in der Nähe von Heidelberg, soweit ich weiß, wohnt und auch gesagt hat, er möchte nicht mehr seine Kinder oder seine Familie aus dem bekannten Umfeld herausreißen, weil die Familie seiner Frau wohl auch aus der Nähe von Heidelberg stammt. Und man mit dieser Wohnsituation wohl sehr glücklich war, war für ihn klar gewesen, dass er in der Region bleiben möchte. Und da sich dann der mögliche Wechsel nach Sandhausen, der mir persönlich deutlich lieber gewesen wäre, wohl zerschlagen hat, angeblich laut Presse an der zu hohen Ablöseforderung, die wir als Kaiserslautern gestellt haben.
Und da stand so eine Viertelmillion irgendwie im Raum und genau, letztendlich genau. Soll er wohl, kolportiert 100.000, soll er wohl für den, von Mannheim, habt ihr
genau,
dann bekommen.
Genau. Und dann blieb ja letztendlich nur noch Waldhof Mannheim. Wie gesagt, ich kann es aus familiärer Sicht verstehen. Boyd ist 32 meines Wissens und er hat jetzt nochmal einen Vertrag dort unterschrieben, so wie man es der Presse entnehmen konnte, bis 2026. Das ist letztendlich auch im Sinne seiner Familie. Er wird immer für mich persönlich ein Teil vom FCK bleiben. Aber ich sag mal, das Herz für Terence Boyd hat einen leichten Riss bekommen, dass er zu Waldhof Mannheim halt gegangen ist. Das wäre so, wie wenn Vakari Jatta jetzt nicht in Hamburg beim HSV und weiter unterschrieben hätte, sondern zu St. Pauli gegangen wäre.
Das, ja, ja. Oder Werder Bremen.
Oder Werder Bremen, genau.
Einigen wir uns mal drauf. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht ja auch so ein schöner Trolleffekt, wenn er dann demnächst bei Toren seinen Unterarm küsst auf das Lautern-Tattoo. Nee, wird er nicht machen wahrscheinlich.
Nein, er hat wohl auch gesagt, dass er aus Respekt den Mannheimer gegenüber mit langen Ärmeln spielen wird.
Ah ja, immerhin ist doch okay. Ja. So viel zum Thema Vereine zu verewigen auf seinem Körper. Ja, vielleicht nicht absolut. Die ganz klügste Idee. Okay, also ihr habt auf jeden Fall, Terence Boyd ist weg als Mittelstürmer, Lex Tiger-Lobinger war auch Mittelstürmer, hat aber jetzt eh nicht die große Rolle gespielt, über den müssen wir, glaube ich, gar nicht näher reden. Ich finde halt die Personalie, also als Zugang von Abiyama sehr, sehr interessant, zumal er sich jetzt so angedeutet hat, dass wahrscheinlich Ache, wenn er denn fit ist, und Abiyama so Doppelspitze vorne spielen, ne?
Ja, wobei das was möglicherweise eine Option wäre für mich im 4-3-3 gegebenenfalls, weil Gramozis will ja auf eine Viererkette jetzt umstellen.
Ja, habe ich auch gesehen. Also Schuster hat ja eher so mit Dreier- und Fünferkette mal experimentiert. Genau. Und
finde ich interessant, das jetzt gerade vor dem Spiel gegen den Tabellenführer zu machen.
Aber wir sind gut, aktuell nicht Tabellenführer, aber...
Stimmt, ist ja Holstein Kühl, aber...
Wir sind der gefühlte Holstein Tabellenführer, da hast du schon nicht Unrecht.
Genau. also das sollte jetzt auch keine Lobhudelei sein, sondern aber gefühlt wart ihr ja irgendwie die ganze Saison Tabellenführer und habt dann leider einen sieglosen Dezember gehabt. Für mich eher eine Option im 4-3-3, weil Ache wäre, wenn er gesund ist, vorne auf jeden Fall gesetzt. Aber ich sag mal, Richmond Touchy ist ja auch noch praktisch mit dabei, der auch eigentlich durchaus in der Hinrunde sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Und da kann ich mir im Moment jetzt noch nicht vorstellen, dass Richmond Touchy dann durch Abiyama oder Ähnliches abgelöst wird.
Ja, okay. Gut, wir sind auch so viele quasi Konstanten, die wir nicht wissen aktuell. Absolut. Bei euch oder Variablen. Wie schnell meinst du denn, kann man denn so viele Neuzugänge integrieren und dann auch, damit auch erfolgreich sein?
Jetzt könnte ich es mir einfach machen und sagen, so schnell es irgendwie geht. Aber das wird durchaus 3-4 Spiele dauern, bis man die Neuen so weit integriert hat, dass man auch wirklich sehen kann, das sind wirkliche Verstärkungen. Also bei Almami Touré, denke ich, hat man es sehr, sehr schnell gesehen, dass es auch eine Verstärkung sein kann. Für mich einer der wenigen hinten in der Abwehr, die zumindest seitdem er gespielt hat, auch wirklich gute Leistungen gebracht hat. Und auch bei weitem nicht so fehleranfällig wie die anderen. Und die wirklichen Neuzugänge, gerade auch Philipp Kalloc, der jetzt von Ostrau gekommen ist, ja, soweit ich das gelesen habe, Kapitän der U21 in Tschechien, lässt sich schwierig im Moment sagen, ob die Neuen den Sprung in die Mannschaft dann schaffen werden und ob sie auch die notwendige Verstärkung dann auch sein werden.
Ja, okay. Also ich glaube ja, sowas dauert ein bisschen, genau wie du das sagst. Ich glaube nicht, dass das aus einem Guss kommen wird am Samstag. Mhm. Und ich gehe einfach auch eher davon aus, dass so wie es die meisten Mannschaften gegen uns tun, die auch unten drin stehen, muss man einfach so sagen, ihr seid aktuell 15. eher sehr tief stehen werden und uns da herausfordern, indem sie erstmal hinten versuchen, da die Null zu halten.
Ja, das würde aber eigentlich dem widersprechen, was Gramozis entsprechend gesagt hat.
Was er als Devise ausgegeben hat. Er möchte mutig nach vorne spielen, ne?
Genau, er will sehr aktiv mit einem klaren Denken dominant zu sein.
Ja, okay, bin ich gespannt. Also,
ja. Und für mich im Moment jetzt auf Basis der letzten, ich sag mal, anderthalb Jahre, ich sag mal Schusterfußball, schwer vorstellbar. Aber wenn wir es mal schaffen sollten, auch wirklich erfolgreich dominant zu spielen, wäre es schön. Aber ich kann mir es im Moment noch nicht vorstellen.
Ja, okay. Also ich glaube, ihr werdet auch erstmal zusehen, dass da trotzdem Stabilität hinten reinkommt, weil ich glaube, ihr habt in den letzten 8 Spielen immer mindestens 2 Gegentore bekommen. Ja. Und habt doch eine signifikante Anzahl an Gegentoren. Und was natürlich auch immer daran hängt und damit fällt und steigt das auch so ein bisschen bei euch. Darüber sprachen wir ja schon, Ragnar Ache irgendwie. Ihr hattet 2 Vorbereitungsspiele im Belek im Trainingslager, habt das erste mit 4-1 gewonnen gegen Gençler Birgi Ankara, relativ souverän. Jawohl. Und dann habt ihr aber 3-0 gegen Drittligisten Dynamo Dresden verloren und Ragnar Ache musste wieder verletzt raus mit einer Fußprellung. Soll wohl nicht so schlimm sein, aber wäre schon die 4. Verletzung jetzt, diese Hinrunde, ne?
Ja, und das ist das Gefährliche letztendlich auch dabei, dass wir so gefühlt sehr abhängig von Ragnar Ache sind. Weil immer wenn Ragnar Ache dabei war und gut eigentlich dabei war, war man erfolgreich gewesen. Und immer wenn er nicht dabei war, haben wir große Schwierigkeiten gehabt.
Ja, ja.
Weil ich glaube, Ragnar Ache hat eine unwahrscheinliche Präsenz da vorne drin. Und ich habe selten zuvor einen Spieler erlebt, der bei einer, ich sag mal, durchschnittlichen Körpergröße von 1,83 solch ein Kopfballspiel hat.
Das ja, ist Wahnsinn, der verliert ja eigentlich kein Kopfball-Duell. Und das halt immer in einer Offensivsituation und ja nicht in einer Defensivsituation. Und springt wahnsinnig hoch, hat ein gutes Timing und da müssen wir auf jeden Fall drauf achten, wenn er denn spielt. Aber man muss dazu sagen, er ist jetzt zum 4. Mal verletzt raus, mehr oder weniger, aber er ist auch immer schnell wieder da gewesen. Ich glaube, er hat trotzdem 11 von 17 Spielen gemacht, tatsächlich. Ne?
Ja, aber es wäre halt schön, wenn er die Rückrunde wirklich durchspielen könnte. Und weil wenn Ragnar Ache auf dem Platz steht, mal sinnbildlich gesagt, haben die gegnerischen Abwehrspieler schon mal ein klein bisschen was in der Hose.
Ja, klar. Also da werde ich auch auf jeden Fall nochmal genau drauf achten, ob der jetzt nun spielen kann Samstag oder nicht. Mich würde es ein bisschen mehr beruhigen, wenn er nicht spielen würde, weil er wirklich ein Ausnahmespieler nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen zweiten Liga ist, würde ich mittlerweile sagen. Ich habe das mal, weiß ich nicht, wann war es, als er zu Fürth geliehen worden ist von Eintracht Frankfurt damals, da das erste Spiel gesehen und da dachte ich so, der Typ cheatet. Also der war so einfach so viel schneller als seine Gegenspieler. Und da habe ich auch schon gedacht, der wird hier eine wahnsinnige Saison spielen bei Fürth. Hat er dann aber ja gar nicht. Ja. Und aber trotzdem ist da sehr viel Potenzial vorhanden bei ihm.
Ja. Ich glaube, das ist gefühlt für mich ein Schlüsselspieler auch bei uns, auch mental. Und von der Seite aus hoffe ich natürlich, dass er einerseits Samstag spielen kann und auch gut drauf ist und dass er für den Rest der Saison auf jeden Fall gesund bleiben wird. Auf der anderen Seite bin ich nicht ganz unglücklich darüber, dass jetzt Jackson Irvine beim Asia Cup ist.
Ja.
Für mich so ein bisschen euer Gehirn in der Mannschaft. Also ohne jetzt, ja.
Ja, kann ich verstehen, ne? Aber wir haben dann eine ganz gute Alternative auch, oder ja, jemanden geholt aus von Union Berlin, den Kemlein, wo man wohl von den ersten, also wir hatten ja auch nur ein Testspiel leider, als erstes hier ausgefallen bei uns. Aber der hat halt in dem Spiel gegen Osnabrück, was irgendwie 2x75 Minuten ging und wir 1-3 verloren haben, trotzdem einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und man kann davon ausgehen wohl, dass er vielleicht dann auch von Anfang an spielen wird gegen euch. Und er ist erst 19, aber hat ein unheimliches Potenzial, gutes Stellungsspiel, gutes Zweikampfverhalten. Also soll sich wohl sehr, wie soll ich sagen, ist wohl sehr deckungsgleich mit den Ansätzen, die Jackson Irvine hat. So, ja, genau. Aber mal schauen. Wer auf jeden Fall auch bei euch ein Schlüsselspieler ist, ist John Zimmer, einer meiner, ich sag's mal mit dem Augenzwinkern, Lieblingsspieler in der zweiten Liga. Den, wo ich immer denke, was ist mit dem eigentlich schiefgelaufen? Aber ich weiß, er setzt sich komplett für euch ein. Ich finde ihn trotzdem, dieses Gebaren auf dem Platz, ganz, ganz schlimm von ihm. Also wirklich ganz schlimm. Das, ja, aber gut. Bleibt er unter Gramotzes Kapitän irgendwie oder macht er da was neu? Ich glaube, das war mal Diskussion, auf jeden Fall im Dezember, ne?
Also der letzte Kenntnisstand, den ich habe, ist, dass Gramotzis Zimmer als Kapitän bestätigt hat und dass auch der Mannschaftsrat unverändert. Ich persönlich liebe Shaw Zimmer.
Natürlich.
Noch mehr Marlon Ritter als Beispiel. Das sind so richtige, darf man das in einem Podcast sagen, so richtige Arschlöcher auf dem Platz?
Ja, mach hier explizit Haken ran, passt schon.
Nein, die sind so unwahrscheinlich eklig auf dem Platz. Das sind Spieler, die man gerne in der eigenen Mannschaft hat.
Ja, ja, klar.
Aber die man beim Gegner wirklich wahrscheinlich einfach nur zum Teufel wünscht.
Also Marlon Ritter finde ich tatsächlich auch nochmal da, also neben das, was du ihm gerade quasi zugeschrieben hast, auch noch einen sehr, sehr guten Spieler tatsächlich. Also,
absolut, absolut, ja.
Ja. So, vielleicht nochmal als letzten Spieler, den wir besprechen. Was ist denn mit Afis Aremu eigentlich los bei euch?
Ich glaube, mehr Pech oder unglückliche Vorgehensweise wie Aremu kann man, glaube ich, nicht haben. Mhm. Zweimal auf den Platz gekommen, zweimal ganz schnell wieder vom Platz runter. Einmal ja verletzt und
einmal mit Rot, ne?
Mit Rot und das auch zu Recht. Das sage ich auch als Lautern-Fan. Und ich persönlich glaube, dass wenn Aremu sich mal in die Mannschaft einfindet und dieses, ich sag mal, Pech oder Unvermögen, was es auch immer war, oder diese Übermotivation, so glaube ich, kann man
das
vielleicht
ist,
auch
ist
sagen.
Bei ihm eine gewisse Übermotivation, die haben wir ja auch erlebt tatsächlich in der ersten Zeit. Und wenn er aber dann mal über längeren Zeitraum bitte?
Ich glaube, das kann ein richtig guter sein. Weil
ja, es ist auch ein guter. Er braucht halt längere Zeit zum Spielen. Also braucht halt mehrere Spiele und dann kriegt er auch seine Sicherheit und der macht unfassbare geile Diagonalpässe, ist super stark im Zweikampfverhalten. Aber er muss sich auch, da muss dieses Überpacen bei ihm zurückstecken. Also das ist so, da glaube ich, so das Gleichgewicht zu finden, das ist nicht ganz so einfach bei ihm.
Also Aremu und die Fans vom FCK, das war jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, auch noch nicht auf den zweiten Blick, aber ich hoffe auf den dritten.
Okay, ich glaube auch dran und hoffe, dass er sich bei euch etabliert. Ich finde, er hat es verdient. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass er sich bei uns durchsetzt mit seinen Fähigkeiten. Er ist ein echt guter Typ auf allemal. Ja. Gut, schauen wir mal auf Samstag. Wie reisen die FCK-Fans an? Wie wirst du anreisen?
Also, soweit ich gehört habe, der überwiegende Anteil der FCK-Fans wird mit Bussen oder der Bahn anreisen. Bahn, insoweit die GDL nicht beschließen sollte, wieder zu streiken. Einige werden wahrscheinlich auch mit dem Auto anreisen. Und ich gehöre diesmal ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise, zu der Fraktion, die mit dem Flieger anreisen wird. Von Frankfurt aus dann nach Hamburg. Das liegt aber auch daran, dass ich meiner Frau schon im Oktober das Wochenende Hamburg praktisch zum Geburtstag geschenkt habe. Und ich zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch nicht wusste, wann dass das Spiel terminiert sein wird. Und von der Seite aus haben wir dann geplant, Freitag bis Sonntag. Wir fliegen Freitag um 12 Uhr hier in Frankfurt weg und erst Sonntagabend dann praktisch wieder zurück. Und so konnten wir alles abdecken. Jeden möglichen Spieltermin hätten wir dann abdecken können. Und von der Seite aus fliegen wir. Ansonsten reisen wir überwiegend mit der Bahn.
Ja, falls jemand meckern möchte, kann er das gerne tun, aber bitte in Richtung der DFL, die diese kurzfristigen Terminierungen absolut macht. So.
Volle Katastrophe, dass gerade für die Auswärtsfahrer die Spiele teilweise erst drei Wochen vorher praktisch angekündigt werden. Das ist
ja. Kennen wir ja alle. Gut, vielleicht nochmal so statistikmäßig, also das sieht gar nicht so gut aus für uns tatsächlich. Gesamt 11 Siege St. Pauli, 22 Siege Kaiserslautern bei 8 Unentschieden. Zu Hause sieht es ein bisschen besser aus, aber auch negativ. Also St. Pauli 6 Siege, 8 Siege von Lautern und 5 Unentschieden. Also da seid ihr ordentlich vorne. Trotzdem vielleicht nochmal zum Schluss so dahin geguckt, was wäre dein Tipp für den Ausgang des Spiels?
Wir gewinnen 2-1.
Gut, okay. Ja, ich glaube, bei uns läuft noch nicht alles richtig rund. Trotzdem.
Wobei, ich sage jetzt, es ist ja trotzdem viel Wunschdenken natürlich.
Natürlich, wir sind ja Fans.
Ich wäre mit einem Unentschieden schon zufrieden, aber ich hoffe, dass wir so die Außenseiterrolle jetzt ein bisschen vielleicht nutzen können und vielleicht 2-1 gewinnen.
Ja, geh mir weg mit Unentschieden, habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also das hat mich schon in den Stecker gezogen im Dezember, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dann verliere ich gerne irgendwann auch gerne einfach mal, aber ich will wieder gewinnen. Ich würde andersherum 2-1 für uns sagen. Ich glaube, wir werden noch nicht so schnell auf 0, also wir auf diese Stabilität in der Defensive kommen, dass wir wirklich 0 Gegentore bekommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir direkt positiv in das Jahr starten werden, weil wir noch viel vorhaben in dieser Rückrunde.
Ich traue euch auch echt viel zu, wobei ich das natürlich hoffe, dass es erst nach Samstag dann der Fall sein wird.
Das hofft hier jeder Gesprächspartner.
Aber ohne jetzt Lobhudelei da was zu machen oder ähnliches, ihr habt mit Sicherheit die spielerisch stärkste Mannschaft in der zweiten Liga, auch noch besser als euer Nachbar, meines Erachtens. Euer Trainer scheint ja auch bei euch einen Zugang zu der Mannschaft gefunden zu haben, der wirklich mehr als erfolgreich ist.
Ja, da habe ich auch ganz großes Vertrauen in den Trainer, dass der, egal wie Spielverläufe sind oder auch Spiele ausgehen, dass er da immer die richtigen Hebel nachher auch drückt sozusagen, dass das wieder anders ist oder ja, also da habe ich völliges Vertrauen drin. Gut, du tippst 2-1, ich tippe 2-1 für uns. Ich wünsche eine gute Anreise am Wochenende.
Vielen Dank.
Und sag danke für die Zeit heute. Und wir
sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und ja, wir sprechen Montagabend. Guck mal, wie das Spiel gelaufen ist am Samstag.
Alles klar.
Gut. Vielen Dank, Matthias. Den HörerInnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag. Und dann hören wir uns, wie gesagt, am Montag wieder zum NDS-Gespräch. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.